Welcome to the next level.
Willkommen bei Upgraded Humans, dem Podcast für Bio- und Bodyhacker über die Zukunft des Menschseins. And here is your host, Dr. Patrick Kramer.
Fleisch aus dem Labor, das finde ich aus verschiedenen Gründen super, super faszinierend. Wir haben vielfach genau das, was Schumpeter so schön als schöpferische Zerstörung bezeichnet hat. Also das Alte wird abgelöst durch was ganz Neues. Wir müssen uns ja damit auseinandersetzen, wo wir gerade als Menschen, als Gesellschaft stehen. Und da stehen wir eigentlich einen Schritt vorm Abgrund. Bei der To-Do-Liste steht, wir zwei essen noch ein schönes kultiviertes Steak.
Das sagt Professor Dr. Nick Linhee, mein heutiger Gast. Und ja, Professor Dr. Nick Linhee, oder Nick, wie seine Fans ihn liebevoll nennen dürfen, ist Professor an der Universität in Vechta für Wirtschaftsethik und kein Unbekannter. Er wurde schon 2010 vom Institut der Deutschen Wirtschaft mit dem Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik geehrt. Wurde von der Zeitschrift Unicum zum besten Professor des Jahres gewählt. Die Zeitschrift Kapital hat ihn 2010 und 2011 zu den 4x40 unter 40 der Deutschlands jungen Elite in die Kategorie Wissenschaft gewählt und die Zeitschrift GQ zählte ihn 2013 zu den 40 wichtigsten Männern in Deutschland unter 40 Jahren. Und mit Nick werde ich heute mal einsteigen in das Thema kultiviertes Fleisch bzw. künstliches Fleisch. Und ich glaube, Technologie kann auch mal unsere Biologie hier an einer ganz anderen Stelle verändern. Ich wünsche euch viel Spaß.
Welcome to the next level.
Hallo Nick, toll, dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu können. Und vielen Dank erstmal für deine Zeit.
Ja, moin Patrick.
Hallo. Nick, um dich kurz vorzustellen, du bist seit 2016, wenn ich richtig informiert bin, Professor an der Universität in Vechta für Wirtschaft und Ethik. Stimmt doch, oder? Hat sich da was geändert?
Das ist nach wie vor korrekt.
Genau. Und aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass du insbesondere an der Schnittstelle arbeitest zwischen, ja, wie ist das genannt? Digitalisierung, Management, also Unternehmertum, Verhaltenspsychologie und Nachhaltigkeit. Und da hast du dich auch dann auf das Thema Ernährung der Zukunft spezialisiert.
Auch das ist richtig. Also mein großer Antreiber ist halt die Frage, wie kriegen wir es hin, in unserer Gesellschaft eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren? Und für mich ist hier das Thema Ernährung, das Thema Agrarindustrie, sind so die großen Stellhebel, wo wir wirklich in Zukunft einen Unterschied machen können.
Und Ernährung der Zukunft, wie muss ich mir das vorstellen? Ernährst du dich selber von Astronautenpillen und Mahlzeiten aus dem Replikator?
Noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Was wir hier sehen ist, wir leben ja in hochspannenden Zeiten. Wir sehen ja letztendlich auf allen Märkten, dass neue Technologien reinkommen. Wir haben vielfach genau das, was Schumpeter so schön als schöpferische Zerstörung bezeichnet hat. Also das Alte wird abgelöst durch was ganz Neues. Wir sehen es gerade in der Automobilindustrie, wo die Elektromobilität ganz nach vorne schießt. Und was wir eben auch sehen ist, wie schnell das geht und wie wenig etablierte Unternehmen auf solche Situationen vorbereitet sind. Also wir sehen, es passiert was. Und was ich mir halt anschaue, ist, was sind so die neuen Entwicklungen, die wir haben in Bezug auf Ernährung? Und das ist ja mittlerweile schon sehr nahe dran. Also wir haben so 2019 war für mich so einer der war vielleicht das Jahr, wo man gesehen hat, es passiert was in der Form, dass wir eine neue Generation von pflanzenbasierten Fleischersatzprodukten auf den Markt gekriegt haben. Mhm. Also da gab es ja auch den Börsengang von Beyond Meat, das amerikanische Unternehmen, was diese Hamburger-Patties unter anderem herstellt. Und da ist ja die Börsenbewertung durch die Decke gegangen, als die dann im Frühjahr 2019 an den Markt gegangen sind.
Ja.
das ist erstmal so ein Zeichen auch, wenn dass die Finanzmärkte das bisher unterschätzt haben, weil sonst hätten wir nicht so eine riesige Differenz gehabt zwischen Ausgabepreis, Erstnotiz und dann, was dran im Markt passiert ist. Das war ja quasi verschenktes Geld an der Stelle. Also man hat dann auf einmal sehr, sehr schnell nachgelegt, verstanden, da passiert gerade was und im Prinzip spielt der Markt mittlerweile durch die Möglichkeit, dass diese neuen Produkte, die wir haben, in der Lage sind, bestehende Produkte zu substituieren. Das heißt, der Markt sagt momentan, in Zukunft werden diese pflanzenbasierten Fleischersatzprodukte und all das, was damit noch zusammenhängt, die werden substanziellen Marktanteil kriegen. Das ist das eine. Und mein oder das Thema, wofür ich besonders mich interessiere, ist dann kultiviertes Fleisch. Fleisch aus dem Labor, das finde ich aus verschiedenen Gründen super, super faszinierend. Und das hat aus meiner Sicht auch nochmal ein deutlich größeres Potenzial, Nachhaltigkeit in der Ernährung sicherzustellen, als das, was wir jetzt hier 2019 mit den pflanzenbasierten Fleischersatzprodukten gesehen haben, die sehr ähnlich sind zu dem, was ich an Fleisch habe in Bezug auf Aussehen und Geschmack. Und wenn wir über kultiviertes Fleisch reden, dann reden wir nicht über ein ähnliches Produkt, sondern wir reden am Ende des Tages über ein perfektes Substitut. Also du kannst das Fleisch nicht mehr unterscheiden, ob es vom Tier kommt oder eben aus dem Labor.
Nick, bevor wir da einsteigen, lass mich nochmal kurz einen Schritt zurück. Du hattest am Anfang gesagt, oder du hast den Vergleich gezogen zur Automobilindustrie. Wenn man über die Änderung da spricht, ich denke mal, dann hat jeder sofort vielleicht sogar das Tesla im Hinterkopf mit der E-Mobilität. Siehst du im Bereich der Alternativen, nenne ich das mal Ernährung, einen ähnlichen Player, der ähnlich innovativ vorangeht?
Also ich sehe jetzt nicht den einen Tesla im Ernährungssektor.
Ja.
Ich sehe aber viele junge Unternehmen, die sich in den letzten Jahren hier am Markt etabliert haben, beziehungsweise genau dies tun. Also wir sehen hier eine größere Vielfalt an verschiedenen Akteuren. Das heißt, wir kriegen auch, wir haben es jetzt hier zu tun dann mit einem Mosamit aus den Niederlanden zum Beispiel. Wir haben Just Eat in den USA. Wir haben in Israel noch Unternehmen. Also da gibt es mittlerweile ganz, ganz viel, die diesen Markt einfach bespielen.
Wenn du oder wenn wir uns mal anschauen, Upgraded Humans, Zukunft des Menschseins, so heißt ja unser Podcast. Wie hängt für dich Ernährung und Zukunft des Menschseins zusammen? Also warum ist das gerade so wichtig und warum hast gerade du dich so auf dieses Thema spezialisiert?
Na, ich würde das mal ganz basal oder ganz grundlegend beantworten. Also wir müssen uns ja damit auseinandersetzen, wo wir gerade als Menschen, als Gesellschaft stehen. Und da stehen wir eigentlich einen Schritt vorm Abgrund. Wir haben ja diverse Herausforderungen zu meistern. Wir sehen es gerade in der Pandemie, was wir hier an gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen haben. Und wir haben viele andere Dinge. Eins der Dinge, die wir haben, die jetzt untergegangen sind oder zurückgedrängt wurden durch die Salienz des Corona-Themas, ist zum Beispiel Klimaerwärmung.
Ja.
Also wir wissen ja mittlerweile sehr genau, dass wir eben menschengemachte Klimaveränderungen haben. Wir sehen auch aufgrund unserer Modelle, dass es sehr, sehr schwer wird, ein 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist eigentlich jetzt schon illusorisch. Mhm. Und wir sind eigentlich gerade dabei, irgendwie einen Weg zu finden, wie wir das einfach begrenzen können. Und da müssen wir uns die großen Treiber anschauen.
Magst du mir mal eine Prozentzahl geben, wie viel Prozent der Treibhausgase jetzt durch das Thema Ernährung eigentlich freigesetzt werden im Verhältnis zu anderen Industrien?
Ungefähr 30%. Also wir reden jetzt wirklich über einen der großen Treiber.
Ja.
Und in dem Bereich wiederum von den 30% geht ungefähr die Hälfte halt auf den Fleischkonsum oder auf den Konsum von tierischen Produkten zurück. Und das ist ja eben, was wir noch haben hinten dran. Wir haben ja noch zwei Faktoren, die das weiter beschleunigen werden. Wir haben zum einen eine zunehmende Weltbevölkerung. Also wir reden ja ungefähr über knapp 10 Milliarden Menschen in 2050, die wir haben werden. Plus wir haben weltweit eine Steigerung beim Wohlstand. Und wir wissen, dass Wohlstandssteigerung einhergehen mit einem zunehmenden Fleischkonsum. Das heißt, diese beiden Faktoren zusammengedacht führen einfach dazu, dass wir noch ein viel größeres Problem in Zukunft bekommen werden. Und wenn ich das zusammendenke, wir haben hier also nochmal einen Anstieg aus dem Ernährungssektor in Bezug auf Klimaerwärmung. Diesen Anstieg, der alleine daraus kommt, aus den zwei Faktoren, die ich gerade genannt habe, den kriegen wir nicht damit hin, das, was wir heute machen. Wir machen ja heute Effizienzstrategien. Genau. Also ich formuliere es mal flapsig, wir machen die ökoeffiziente Kuh. Wobei, da sind halt einfach Grenzen gesetzt. Eine Kuh hat immer einen Ausstoß von ein paar Tonnen Methan, die sie im Jahr da hat. Da kriegen wir das nicht auf null quasi runter. Was wir halt machen, sind halt kleine Schritte. Dann haben wir auch so Technologien im Agrarsektor. Wir können über Smart Farming reden, können wir alles machen. Dann, wir optimieren Input-Output-Faktoren.
Ja.
Das sind aber alles Dinge, wo wir halt die kleinen Schritte gehen. Und da kann man sich einfach mal anschauen, was in der Vergangenheit passiert ist, was passieren kann. Aus meiner Sicht ist es eindeutig, an der Stelle zu sagen, mit dem, wie wir bisher Ernährung denken, werden wir es nicht schaffen, Klimawandel vernünftig zu beschränken. Also da laufen wir direkt in die Katastrophe.
Lass es mich hier umformulieren. Du hast von Input-Output-Faktoren gesprochen. Ich sehe das immer so, wir optimieren immer ganz gerne also extern, das heißt alles das, was uns als Mensch gar nicht so sehr tangiert, weißt du? Also wir versuchen dort zu optimieren, was außerhalb meines Sichtfeldes ist, sozusagen außerhalb meines Körpers. Aber ich fange jetzt nicht an oder wir fangen nicht so gerne an uns selber Veränderungen vorzunehmen, unseren Konsum zu verändern, unsere Gewohnheiten zu verändern. Da tun wir uns immer sehr schwer mit.
Ja, das tun wir auch. Und das ist ja einer der Gründe, warum ich glaube, dass wir ohne neue und ohne auch disruptive Technologien nicht in der Lage sein wären, Nachhaltigkeit Realität werden zu lassen. Reden wir über Konsumentenverhalten. Wir wissen ja, Konsumption und Produktion sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Also das, was wir heute sehen, wie Ernährung und auch alles andere produziert wird, ist ja zurückzuführen auf das, was der Konsument nachfragt.
Ja.
Und was wir sehen, das ist gerade im Ernährungssektor halt sehr, sehr deutlich und in Deutschland nochmal in besonderer Weise, der Kunde im Supermarkt, der interessiert sich für drei Faktoren, wenn ich das böse formuliere, das ist Preis. Also ja. Wenn wir jetzt reingehen in Discounter, da kriegen wir das Kilo Schnitzel für 5 Euro wahrscheinlich heute. Und wenn ich so preisgetrieben bin, dann ist es schwierig, Dinge anders zu machen. Natürlich wäre es super, wenn wir sagen können, okay, wir gehen jetzt alle hin und drehen unseren Konsum auf einen nachhaltigen Konsum hin. Also vereinfache das jetzt mal stark und sagen wir, dann gehen wir halt alle auf die Biolandwirtschaft, wir reduzieren die externen Effekte, die wir dadurch haben und so weiter. Das ist aber aus verschiedenen Gründen halt eben nicht realistisch. Zum einen reden wir dann nicht über ein paar Euro mehr, die wir zahlen müssen, sondern das Schnitzel.
Was kostet das? Nachhaltig produziert?
Bio-Schwein, das ist schon mal Faktor 2, Faktor 3 bisweilen teurer, wenn wir das auch noch beim Metzger um die Ecke holen. Also da reden wir über größere Preissprünge. Aber selbst wenn wir jetzt hier in einem Bereich sind, wo wir sagen, da sind es vielleicht auch 10% und 20% mehr, im Discounter ist ja die Differenz zwischen konventionellem Fleisch und Biofleisch nicht ganz so groß. Aber selbst da sehen wir ja, dass am Ende des Tages dem Konsumenten das Portemonnaie doch irgendwie am nächsten ist. Wir haben ja in der Wissenschaft haben wir ja eine Reihe von Studien auch in Bezug darauf, welche Präferenzen haben Konsumenten beim Kauf. Und wir haben diverse Studien, wo wir drin sehen, die Konsumenten sagen, jawohl, ich möchte mich nachhaltiger ernähren, ich möchte nachhaltiger einkaufen. Das sind Aspekte, die mir wichtig sind und die integriere ich in meine Kaufentscheidung. Und die sagen ja sogar auch, ich würde dafür mehr bezahlen. So, aber gewissermaßen diese Einstellung, die wir hier haben, die geht mit dem Betreten des Supermarktes quasi verloren. In dem Moment, wo ich dann im Supermarkt bin, sehen wir, die Konsumenten verhalten sich anders als das, was sie in Studien sagen. Das nennt man Attitude-Behavior-Gap, also Auseinanderfallen zwischen dem, was ich gerne tun möchte oder was ich sage, was ich tue, und dem, wie ich mich wirklich verhalte. Mhm. Und dieses Phänomen, das haben wir halt seit Jahren. Und ich glaube auch nicht, dass wir das ändern werden. der Mensch ist so, wie er ist. Und ich möchte das doch überhaupt, ich würde das vollkommen wertfrei sagen an der Stelle.
Ja.
Ich bin der Überzeugung, dass wenn wir solche Sachen akzeptieren, zu sagen, das ist die Realität, das macht es uns einfacher, reale Lösungsräume in den Blick zu nehmen. Und wenn ich sehe, dass der Konsument hier nicht bereit ist, diesen Schritt zum nachhaltigen Konsum mitzugehen, dann sage ich, dann lass uns doch das Produkt, die Produkte besser machen, sodass der Konsument genauso konsumieren kann, wie er es heute kann, dass sein Einkaufverhalten er nicht ändern oder sie nicht ändern muss, aber das Produkt eben, was dann hinten dran erworben wird, das bessere ist. Und das ist für mich das Faszinierende am kultivierten Fleisch, weil das eigentlich genau letztendlich auf die Faktoren einzahlt, die der Konsument will.
Schaffen wir das denn im Moment mit dem kultivierten Fleisch, den Preis zu halten, den der Konsument bereit ist zu zahlen?
Heute nein, morgen ja. Also wir reden ja über neue Technologien.
Ja.
Und es ist ja immer so, neue Technologien sind am Anfang aus Kosten-Preis-Perspektive immer höher als die konventionellen. So ein ganz typisches Phänomen. Wir hatten 2013, wo der erste In-Vitro-Burger in den Niederlanden vorgestellt wurde, da war ein Preisticket dran von 250.000 Euro.
Was macht den so teuer?
Die Frage ist natürlich, wie kalkuliert man das? Das ist schon richtig. Da haben wir natürlich die ganze Forschungskosten, die dort investiert werden mussten. Und dann haue ich die als Overhead einmal drauf.
Okay.
Und wenn ich nur ein Produkt habe, wird es natürlich teuer. Ja,
klar.
Das ist natürlich eine schöne Zahl, die man erstmal hat. Die Botschaft ist aber hinten dran, in dem Moment, wo ich meine Produktion ausbaue, wo ich Volumina schaffe, da sinken meine Produktionskosten. Da habe ich diese Economies of Scales habe ich da, ich habe Erfahrungseffekte, vieles andere mehr. Und wir sind heute so, je nach Quelle, in einem Bereich von so einem Burger unter 10 Euro. Also von 250.000 auf 10, die Botschaft, da passiert was. Und wir haben jetzt schon so die ersten Unternehmen, die Prognosen abgeben, wo es denn hingehen könnte. Und es gibt durchaus Optimisten, die sagen, wir könnten so Mitte des aktuellen Jahrzehnts, also 2025, Preisparität erreichen. Und dann wird es natürlich interessant. Und ich glaube auch übrigens, diese Preisparität ist eigentlich nur der erste Schritt. Hintendran, das ganz große, starke Fund ist, das geht noch weiter. Also kultiviertes Fleisch können wir langfristig vermutlich günstiger produzieren als das konventionelle Fleisch. Nochmal, bei gleichem Geschmack, bei deutlich weniger Umweltbelastungen, bei ganz vielen anderen Aspekten, die noch hinten drauf als Add-on gewissermaßen kommen, da können wir gerne noch gleich drüber reden. Im Prinzip habe ich hier das bessere Produkt zum günstigeren Preis.
Magst du noch mal ganz kurz sagen, was genau kultiviertes Fleisch ist?
Ja, kultiviertes Fleisch ist es Fleisch, was außerhalb des Tieres wächst. Wie geht das technisch? Wir fangen gewissermaßen mit einer Stammzelle an, vom Schwein, vom Kuh, vom Hühnchen.
Aus dem Herzen, glaube ich, ne? Ist das, oder?
Nee, das ist dann, was du jetzt meinst, ist das fetale Kälberserum. Also fetales Kälberserum ist jetzt das weniger Schöne momentan noch an der Industrie. Das ist das zentrale Element in dem sogenannten Nährmedium, was dann oder in der dann unsere Zelle wächst. Also diese Zelle, die wir dann haben, die kommt in dieses Nährmedium rein, dort teilt sie sich und dann wachsen gewissermaßen Fleischfasern. Mhm. Und diese Fleischfaser ist ein unstrukturiertes, untexturiertes Produkt. Die wachsen dann weiter im Bioreaktor, werden dort gewissermaßen gezüchtet. Und aus diesen kann ich dann halt Stand heute Produkte wie eben den Hamburger Patty, die Bratwurst, Chicken Nuggets, also alles, was unstrukturiert ist, herstellen.
Also ein Schnitzel geht noch nicht so mit.
Das geht noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Da haben wir es ja mit Strukturen und so weiter zu tun. Also ich sag mal so ein bisschen flapsig, da brauchen wir so Technologien, wo wir gewissermaßen in den Bioreaktor noch so ein Gym, so eine Sporthalle einbauen und dann gewissermaßen unsere Fleischfasern da Muskeln ein bisschen zulegen und so weiter. Also wenn du sagen, wir brauchen da noch Technik hinten dran, damit das funktioniert. Aber lass mich nochmal kurz auf das fetale Kälberserum zurückkommen. Also das ist so einer der großen Kostentreiber. Das ist richtig teuer. Mhm. Deswegen, also nicht nur, dass es teuer ist, aber es passt halt auch nicht zu dem ethischen Anspruch, den wir hinten dran haben, kein Tierleid. Das ist ja auch ein Aspekt, den wir hier mit kultiviertem Fleisch bespielen, dass wir die ganze Diskussion um Tierwohl, um ein bisschen mehr Tierwohl, die wird überflüssig, weil wir hier eine Technologie haben, da brauchen wir uns nicht mehr um das Wohl der Tiere zu sorgen, weil dem wird es gut gehen. Die haben eine ganz andere Lebensbedingung. Und innerhalb dieser Logik passt es natürlich nicht dann, wenn wir einen Bestandteil für die Erstellung des Fleisches halt aus dem ja, fetalen Kälberserum haben. Und deswegen arbeitet auch quasi jeder aus dieser Industrie dran, dieses zu ersetzen. Und meines Wissens nach ist man da auch mittlerweile auf einem guten Weg, sodass wir über kurz oder lang auch genau an der Stelle Ersatzprodukte haben werden, die genauso gut funktionieren und wo wir dann eben nicht mehr dieses schwierige Thema fetales Kälberserum haben. Also was wird denn diskutiert? Es wird diskutiert oder es wird geforscht. Kann ich dieses Nährmedium auch irgendwie aus Algen mit erzeugen? Es wird diskutiert und es wird geforscht dran an dem Thema Mikroorganismen so genetisch zu verändern, dass sie entsprechend dieses Nährmedium ausscheiden. Pilze sind mit in der Verlosung. Also da haben wir ganz verschiedene Dinge, die gerade probiert werden. Und ja, ich finde es halt toll, dass wir auch in einer Zeit leben, wo das eben auch technisch möglich ist. Und da bin ich absolut zuversichtlich,
Ja.
wird das in eine Richtung gehen, wo wir dann am Ende des Tages sagen können, das ist echt ein klasse Produkt. Und ich habe ja gesagt, das ist nachhaltiger. Auch da kurz eine Zahl eingeworfen. Es ist natürlich immer schwierig, Prognosen abzustellen bei einem Produkt, was noch nicht auf dem Markt ist, klar. Aber wir haben ja auch Studien, wir haben Experten, die widersprechen sich teilweise auch richtig, aber zumindest es gibt ja einige optimistische Stimmen. Und da sind wir schon in Größenordnungen von 90% weniger CO2-Emissionen beim Fleisch aus dem Labor im Vergleich zum konventionellen Fleisch, was ich jetzt zum Beispiel beim Rind habe. Also das sind richtig substanzielle Werte. Hinzu kommt weniger Landverbrauch, weniger Wasserverbrauch, kein Einsatz mehr von
Futtermittel,
Antibiotika.
ja,
Also
weniger Futtermittel und alles, ja, die ganze Kette.
die ganze Kette und Sojaanbau, der Großteil des Sojaanbaus geht ja in die Nahrungs- und die Futtermittelindustrie. Und da wissen wir ja auch hinten dran, der Anbau in Südamerika ist jetzt auch nicht immer das, was wir sagen würden, das entspricht unseren ökologischen Vorstellungen.
Richtig.
Also du siehst, das ist ganz, ganz viele Effekte, die wir hinten dran sehen. Und das fasziniert mich einfach, weil das halt ein riesiger Sprung ist. Also
Ist das?
wir haben ja heute
Ja.
Kultivierung von Tieren, von Pflanzen. Das heißt, wir züchten die. Und das, was wir machen, ist eine vollkommene Abkehr davon, wenn wir über die Technik von kultiviertem Fleisch reden. Und wir sind ja hier in einem Bereich, das ist ja nicht das Ende, sondern da fängt es ja gerade erst an. Das
Ja.
nennt sich auch so schön Cellular Agriculture, dieser ganze Bereich. Und das ist eins, glaube ich, der ganz großen Zukunftsthemen. Und da können wir gespannt drauf sein, was da noch alles kommen wird.
Ja, das glaube ich. Verschwindet dann quasi die klassische Landwirtschaft oder die Landwirtschaft, die Farmingwirtschaft mit Tieren und Anbau von Futtermitteln? Siehst du das, dass es die bald in der Form gar nicht mehr geben wird? Oder werden die sich wandeln? Verschwinden hier ganze Branchen oder wandeln die sich?
Naja, das kommt auf die Branchen drauf an. Also, wir sind ja hier, ich bin ja in Niedersachsen. In Niedersachsen bei uns ist Landwirtschaft, ist die Agrarindustrie, ist der zweitwichtigste Wirtschaftssektor, den wir haben. Also da
Ja.
steckt schon richtig viel hinten dran. Und das, was ich auch immer sage, ist, ich würde gerne mit der Industrie gemeinsam diesen Wandel in die Zukunft machen und die heutige Industrie, die heutigen Akteure mitnehmen, dass sie halt im Markt dieser neuen Technologien ihren Platz finden können. Das heißt, dann hätten wir die Transformation. Jetzt muss ich aber dazu sagen, von dem, was ich an Rückmeldung kriege und mitnehme, ja, es wird als interessant gesehen, aber ich glaube, dass der Handlungsdruck halt noch zu gering ist. Und meine große Befürchtung ist einfach, dass wir nicht schnell genug sind, weil diese neuen Technologien, die deuten sich ja nicht langsam über Jahre, Jahrzehnte an, bis sie dann am Markt sind und substituieren ganz langsam die bestehenden. Ich sage mal, das ist der Popcorn-Effekt.
Es poppt dann auf und da ist es, ne?
Du hast es, schätzt es auf dem Herd,
Ja.
die Maiskörner rein und dann passiert am Anfang erstmal gar nichts. Und dann, wenn es anfängt, dann auf einmal geht alles gleichzeitig hoch.
Aber mit wir meinst du da wir in Deutschland, wir in Niedersachsen oder wir Menschen insgesamt?
Ja, ich kann es ja auf verschiedenen Ebenen spielen. Natürlich sage ich erstmal, für mich ist das ein gesellschaftliches Thema. Da müssen wir irgendwie als Gesellschaft insgesamt hinkommen. So, dann sage ich natürlich auch, ich fühle mich hier wohl, ich finde Niedersachsen toll, ich liebe meine Arbeit, die ich hier tue, ich möchte mit den Unternehmen hier vor Ort, die ich ja kenne, wo auch tolle Unternehmer und Unternehmer dabei sind, mit denen möchte ich gemeinsam in die Zukunft. Das ist soweit mein persönliches Anliegen. Mhm. Wir können auch gerne über den Standort Deutschland sprechen. Wenn wir das hinkriegen, hier als Land oder als Bundesland oder wie auch immer, in diesem Bereich der neuen Technologien mitzuspielen, fände ich das grandios. Aber da müssen wir halt echt die Beine in die Hand nehmen. Da brauchen wir jetzt eine riesige Investitionsoffensive. Weil wenn man sich mal gerade anguckt, was da international passiert, das geht jetzt gewissermaßen schon bei den ökonomischen Bewertungen durch die Decke. Also da muss ich mich wirklich strecken, wenn ich jetzt noch mit dabei sein möchte.
Wo findet denn im Moment oder wo spielt die Musik? Westküste, USA, China?
Na, wir haben natürlich USA, ja. Ist das eine ganz klar. Dann haben wir Israel, die technologisch da weit vorne sind. Wenn wir nach Europa gehen, da können wir noch sagen, haben wir noch in den Niederlanden, haben wir noch ein paar interessante Akteure. Mhm. Aber man muss ganz klar sagen, Deutschland ist in der Hinsicht Entwicklungsland. Also wir haben Stand jetzt das gewissermaßen in homöopathischen Dosen an der einen oder anderen Ecke mal, dass dort was gemacht wird, aber wir laufen hier weit hinterher. Vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, aktuell schreibt die Uni München gerade eine Stelle aus im Bereich genau von Cellular Agriculture. Und wenn ich das sehe, ist es vielleicht sogar eine der ganz ersten Professuren, die wir hier weltweit haben, die in diesem Bereich angesiedelt ist, also auch mit dieser Denomination. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir dann darüber aus dem Süden gewissermaßen Rückenwind kriegen, um diese Technologie auch hier voranzubringen.
Das heißt, du ziehst bald von Vechta nach München?
Na, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe zwar in Bayern studiert, in Ingolstadt, mag Bayern auch sehr, sehr, sehr gerne, aber ich bin erstmal hier in Niedersachsen verwurzelt. Ich bin ja hier aufgewachsen. Da müssten die Bayern schon mir ein ordentlich hochspannendes Angebot machen, dass ich sage, da können wir drüber reden.
mein erster Podcast-Gast, schweres Wort, die Juliane von der Ohe, hatte ja mal gesagt, wie wichtig gerade das Thema Technologisierung oder Digitalisierung, digitale Transformation für die Landwirtschaft ist und dass gerade dort es fast nichts mehr möglich ist, ohne wirklich eine 500-Mbit-Leitung mit 5G braucht sie und so weiter und so fort, damit sie überhaupt noch wettbewerbsfähig ist hier in Deutschland. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, 2018 hatte, glaube ich, die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek mal gesagt, 5G brauchen wir nicht an der Milchkanne. Ich weiß nicht, so ein ähnliches Zitat schwebt mir im Kopf vor. Wie siehst du das? Wie wichtig ist Technik denn jetzt für unsere bestehende Landwirtschaft, wenn eigentlich die Musik schon ganz woanders spielt?
Ja, das ist natürlich jetzt eine gemeine Sache, ne? Mhm. Auf der einen Sache würde ich sagen, natürlich brauchen wir 5G an jeder Milchkanne, weil wir einfach sonst technologisch abgehängt werden. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich hier im Zug sitze von Oldenburg, wo ich wohne, nach Vechta fahren, unterwegs ungefähr die Hälfte der Strecke nicht mehr Telefonempfang habe.
Das ist also, wegen der hohen Berge, die schirmen alles ab, weißt
genau,
du?
Das sind die Berge, die wir hier haben. Ja, aber das geht doch nicht. Mhm. Damit bin ich ja überhaupt nicht zukunftsfähig ausgerüstet. Und wir reden ja über andere Technologien, wir reden über autonomes Fahren. Jetzt muss ich ja quasi Angst haben, wenn mein Auto hier von hier nach Vechta fährt, dass es gewissermaßen unterwegs gegen den Baum fährt, weil es das Signal verloren hat. Technisch kann es das zwar, aber ihm fehlt die Infrastruktur. Das kann es ja nicht sein. Also ich glaube, wir müssen da an der Stelle technologisch sowieso vorangehen. Jetzt aber auf die Frage, vor dem Hintergrund, dass wir hier einen Wandel haben, ja, macht es vielleicht in der Tat aber auch Sinn, nicht nur diese eine Seite zu bespielen und zu sagen, wenn ich jetzt die Technik in der Landwirtschaft oder wenn ich die Landwirtschaft digitalisiere, dann passt das schon. Weil ich glaube, das wäre eben zu einfach. Ich muss gewisserweise beidhändig agieren. Mit der einen Hand muss ich das machen, was ich gerade tue und mich auch dort auf die digitalen Technik einlassen. Und mit der anderen Hand muss ich aber jetzt schon nach der Zukunft greifen und mir hier meine neuen Geschäftsfelder ja für das Zeitalter des kultivierten Fleisch und Co. schaffen.
Nick, wenn du sagst und Co., mal du ganz persönlich, hast du schon mal kultiviertes Fleisch gegessen? Und wenn ja, wie schmeckt das? Oder kann man da überhaupt einen Unterschied dann feststellen oder nicht? Also was ist so dein ganz persönlicher Eindruck?
Also ich habe es leider noch nicht gegessen.
Ja.
Das steht auf meiner großen To-Do-Liste.
Weil du noch nicht die 200.000 Euro hattest für einen Burger.
Ja, der wäre ja heute schon günstiger.
Ja, ja.
Aber an das Produkt ist nicht ganz so einfach ranzukommen. Mhm. Also ich hab ja durchaus recht gute Netzwerke in dem Bereich und ich glaube, die Akteure wissen, dass ich sehr gerne derjenige wäre, der auch mal zur Verkostung eingeladen werden würde. Mhm. Also wenn das jemand hört, bitte denkt an mich an der Stelle. Ansonsten steht auf meiner Agenda halt in der Tat Israel. Israel vor dem Hintergrund, dort hat jetzt ein, ja, es ist kein ganz richtiges Restaurant, aber so, nennen wir es mal so eine Art Testküche, wo man sich bewerben kann, um halt hier kultiviertes Fleisch zu probieren, weil die nämlich den Burger, den Hähnchenburger aus kultiviertem Fleisch anbieten. Aber das ist natürlich eine massive Nachfrage. Da hoffe ich, dass da meine Bewerbung gehört wird. Ich habe auch schon mal Ärger gekriegt, weil dann das so interpretiert wurde, der Linhi fliegt jetzt einfach nur für einen Hamburger nach Israel. Das ist ja auch nicht CO2-freundlich. Keine Angst, so wird es nicht sein. Das wird schon dann mit anderen Forschungsprojekten noch verknüpft hintendran. Also das wird dann wieder eine größere Forschungsreise werden, wenn es dann halt auch dann die aktuellen Pandemiezeiten wieder zulassen.
Und außerdem, du kannst den Flug ja auch CO2 stellen über entsprechende Zertifikate.
Das auch. Also das gibt es ja auch, wobei ich halt kein großer Freund des Ablasshandels bin. Also da ist schon eher in der Tat so, wenn man es vermeiden kann, dann vermeiden, bevor man es kompensiert.
Ja.
Das andere, was wir übrigens haben, ist Singapur. Also Singapur ist das erste Land der Welt, was am 2. Dezember letzten Jahres kultiviertes Fleisch zugelassen hat.
Also für den Handel, für den Endverbraucher.
Ja, für den Markt. Also da ist der Markt jetzt einmal offen gegangen. Unternehmen hat eine Zulassung gekriegt. Und es gibt jetzt auch ein Restaurant bzw. Restaurantkette, die genau dieses Produkt anbieten wird. Auch hier handelt es sich um kultiviertes Hähnchenfleisch. Also man kann es essen. Also wir haben jetzt mittlerweile die Situation, dass es auf einmal real verfügbar ist. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied.
Man kann es anfassen, es ist greifbar.
Ja, richtig. Früher hat man darüber geredet. Ich rede ja jetzt auch schon seit 2018, habe ich glaube ich zum ersten Mal darüber gesprochen, mich damit beschäftigt. Damals war das für viele noch abstrakt. Damit war das so gewissermaßen der Replikator aus Star Trek, der noch damit verbunden wurde.
Genau.
Das war Science Fiction. Und jetzt würde ich sagen, spätestens mit Singapur, habe ich halt etwas, wo ich sagen kann, Leute, das ist auf dem Teller jetzt. Wir reden über die Realität. Und ihr müsst alle damit rechnen, dass immer mehr Länder nachziehen werden, es dort erlauben werden. Also jetzt muss ich tun. Was tun? Ich muss jetzt losgehen, muss mich bewegen, um diesen Markt halt in der Tat dann für mich gewinnen zu können als Unternehmen.
Ich habe gerade diese Bilder im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ich glaube, Andreas Eschbach hat den Roman Ausgebrannt geschrieben. Wo es darum geht, dass das Erdöl eines Tages zu Ende ist. Und das Buch handelt quasi oder endet damit, dass die so ein Familientreffen haben, wo sie 2 Wochen lang anreisen, weil Flugzeuge und Auto und sowas alles gibt es ja nicht mehr. Und,
an der Stelle unterbreche ich dich, weil diese Assoziation, die möchte ich jetzt gerne sagen. Ich weiß, was du sagen willst. Und in der Tat stimme ich dir zu. Was passieren wird, ist, wenn wir uns in 30 Jahren nochmal unterhalten und da sitzen wir mit unseren Enkelkindern zusammen am Tisch, dann wird vielleicht eins der Enkelkinder sagen, sag mal, Patrick, Nick, habt ihr früher echt Fleisch von Tieren gegessen?
Ich wollte darauf fast hinaus. Mein Bild war, weil in dieser Geschichte kommen die dann endlich an, bei den Großeltern quasi, und zur Feier des Tages holen sie das gute Plastikgeschirr von damals raus. Ja, und so ähnlich stelle ich mir das vor, vielleicht in Zukunft. Wir kommen wieder als Familie zusammen, vielleicht für Weihnachten. Und es gibt was ganz Besonderes. Es gibt echtes Fleisch, was aber wirklich ein absolutes Luxusgut geworden ist. Könnte so die Zukunft aussehen?
Ich glaube nicht. Also ich habe den Roman auch gelesen. Mhm. Ich hätte gedacht, du spielst auf eine andere Stelle an, weil es gibt noch eine andere Stelle, wo sie sich unterhalten haben, wie unvorstellbar es doch ist, dass man früher Öl verfeuert hat. Ja. Das so ein wertvoller Rohstoff ist. Also das wäre so die Assoziation gewesen. Dahinter in mit dieser Szene, die wir gerade haben in dem Roman, da ist ja verbunden, dass das andere irgendwie besser ist. Und was besser ist, das heben wir auf uns für besondere Argumente. Oder für besondere Momente.
Anlässe, ja.
Anlässe, genau. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass das Fleisch vom Tier, so wie wir es heute haben, das bessere Produkt ist. Das ist der große Unterschied, weil ich glaube wirklich, dass dieses kultivierte Fleisch, was wir haben, in nahezu allen Bereichen dem konventionellen Produkt überlegen ist. Du bist nicht überzeugt.
In meinem Kopf rattert es gerade. Ich spinne das gerade mal weiter. Stell dir mal vor, wir haben das kultivierte Fleisch. Wir essen das, wir konsumieren das, alles gut. Jetzt geht die Technik weiter. Die Zukunft, das Rad bewegt sich. Jetzt züchte ich nicht nur kultiviertes Fleisch aus dem Reagenzglas, sondern vielleicht ja auch ganze Tiere. Und wer sagt denn, dass ich nicht auch vielleicht Menschenfleisch oder Organe für das Menschen irgendwann züchten kann? Wäre sowas möglich?
Also zwei Kommentare. Ich bin ja viel mit dem Thema unterwegs.
Ja.
Und es werden ja auch immer wieder Fragen gestellt. Und interessanterweise, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Die eine Frage ist in der Tat immer, können wir damit auch Menschenfleisch züchten? Also ich finde es einfach nur interessant, dass diese Assoziation aufkommt. Also es gibt, glaube ich, auch einen Film aus den, weiß nicht, 70er, 80er Jahren, wo das mit thematisiert wird. Ich will das jetzt gar nicht weiter thematisieren, warum das interessant ist, aber da ist ja in der Tat mehr hinten dran. Du hast es ja angesprochen, die andere Technologie, nämlich wir können dann in der Tat auch Organe züchten. Und ja, das ist eine Zukunftstechnologie und das ist ja etwas auch wiederum, was nicht mehr Science Fiction ist. Also genau. Auch da kann ja jeder einfach mal für sich googeln. Was wir sehen ist, wir machen jeden Tag gewissermaßen Fortschritte und wir bekommen es heute hin, beziehungsweise Forscher bekommen es hin, an der Stelle schon Miniaturorgane zu züchten.
Genau, 4D, so ne?
Genau, und dann kommt, hast den 3D-Druck hast du noch hinten dran. Mhm. In der Tat ist das dann auch, wo wir momentan hinlaufen, gewissermaßen die Organe aus dem Drucker. Und das ist die Technologie, da kann man durchaus drauf setzen, dass das funktionieren wird. Also zumindest ich tue das. Und wir haben ja mittlerweile auch Unternehmen, sogar ein börsennotiertes Unternehmen haben wir in dem Bereich, was genau an der Stelle ansetzt. Und ich glaube, da ist es auch ein klares Zeichen, dass wir hier wirklich so weit sind, um ganz neue Dinge greifbar und machbar werden zu lassen. Das finde ich ja auch so faszinierend an der Zukunft, wie viele neue Möglichkeiten wir hier in der Tat dann haben. Und wir können ja diese alle nutzen für uns als Menschen. Also worüber reden wir denn dann? Wir reden darüber letztendlich, wenn wir jetzt hier in dem Medizin, im Gesundheitsbereich sind. Wir können den Blinden wieder sehend machen. Wir können den Tauben wieder hörend machen. Wir können den Gelähmten wieder gehend machen. Das ist ja das Versprechen von Technologie, was wir hier haben. Ganz verbunden damit, dass wir noch viel mehr Möglichkeiten haben, indem wir gerade im Bereich der Gesundheitsvorsorge, im Bereich der Diagnostik mit ganz, ganz neuen Methoden arbeiten können. Ich glaube, da ist das Riesenpotenzial drin. Man mag das vielleicht jetzt nicht hören, wenn man gerade in der Industrie tätig ist, aber wir sind im Gesundheitssektor für mich gefühlt in der Steinzeit. Also ich sage immer ganz, ganz gemein, da ist ja jedes Auto besser ausgerüstet. Das hat ein Onboard-Diagnosesystem. Das zeigt mir an, wenn ich Luftdruck verliere. Das zeigt mir an, wenn da irgendwas mit meinem Motor nicht richtig ist. Ja, ich hätte so ein System gerne für mich, was mir anzeigt, hey, da sind jetzt gerade deine Blutwerte ein bisschen schlecht. Vielleicht kriegst du in ein paar Tagen Herzinfarkt, damit ich jetzt in die Werkstatt gewissermaßen kann, um gucken kann, was da passiert. Ja, was ist jetzt heute? Ich kriege die Info nicht, ich falle dann um, dann kommt ein Krankenwagen und meine Chance zu sterben liegt ungefähr bei einem Drittel.
Ja.
Finde ich nicht gut. Also ganz ehrlich gesagt, da würde ich mir doch vorstellen, dass ich die Möglichkeit habe, mit Technologie genau dieser Situation entgehen zu können.
Und da möchte ich gerne nochmal, ich kann das jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, ich will Fleisch für den Konsum aus Menschenzellen irgendwie züchten wollen. Nein, aber es geht ja auch hier im Podcast immer darum, wie ändert sich der Mensch vielleicht in Zukunft selber? Und die Möglichkeiten werden ja immer größer. Ich kann heutzutage, kann ich durch Implantate meinem Körper eine digitale Schnittstelle geben. Ich kann mein Aussehen verändern durch medizinische Eingriffe, ob es jetzt die berühmte, ich sag mal, Brustvergrößerung ist oder eine Ohrenkorrektur oder auch selbst eine Augenlasik und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind heute in der Lage, den Körper zu verändern. Und ich könnte mir vorstellen, dass auf nicht in allzu ferner Zukunft, wenn es eben möglich ist, Gewebe, menschliches Gewebe quasi nachzuzüchten, kann ich mir einerseits aus, ich sag mal, ästhetischen Gesichtspunkten, kann ich meinen Körper vielleicht modellieren, wie ich gerne möchte, ja, aber vielleicht auch aus medizinischen Gesichtspunkten, dass ich irgendwie etwas ersetzen muss, was vorher vielleicht heil war und besser funktioniert hat. Also da ist so ein bisschen meine Denke hergekommen, wie der Mensch der Zukunft im Prinzip eine Mischung aus Ersatzteilen, aus Technologie, aus Carbon, aber auch aus gezüchtetem Fleisch vielleicht funktionieren könnte. Ne? Also das geht so ein bisschen in diese Richtung.
Ja, und jetzt nehme ich mal meine Brille als Wirtschaftsethiker auf. Ich glaube, Technologie ist das eine, was wir haben. Und da sind ganz viele Dinge auch möglich. Und wie du ja auch gemerkt hast, ich kann mich für Technologie wirklich begeistern. Mhm. Aber ich sehe natürlich auch, dass wir damit neue Fragestellungen haben. Also in der Tat so die Frage, wie weit dürfen wir gehen? Und das hat ja entsprechend auch hintendran eine ethische Implikation.
Absolut. Und
ich glaube, was wir als Gesellschaft machen müssen, wir müssen uns im Rahmen, das ist gut, dass wir das hier können, im Rahmen des demokratischen Systems verständigen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Mhm. Und ich glaube, was wir gleichzeitig dabei tun sollten, ist, wir sollten uns auch über, ich nenne das gerne mal Schattenpreise, so ein ökonomischer Begriff, unterhalten. Ja. Nämlich, wenn wir das eine nicht wollen, was vollkommen legitim ist, dass wir wissen, was der Preis ist, den wir dafür zahlen müssen. Mhm. Also Preis zum Beispiel in dem Sinne, dass wir eben nicht das Maximale rausholen, was aus Gesundheitsaspekten möglich ist. Und ich glaube, dass diese Pandemie, die wir gerade haben, an der Stelle auch eine Chance hat, um uns genau vorzubereiten, mit Zielkonflikten umzugehen. Also wir haben ja die Corona-App, die ja, wie es immer so schön heißt, auch aus Datenschutzgründen super ist. Ja, ist sie wahrscheinlich auch. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, sie kann auf diese Weise ihre potenzielle Funktionalität, Funktionsfähigkeit, Leistungsfähigkeit nicht voll entfalten in Bezug auf Eindämmung der Pandemie. Also da haben wir einen Zielkonflikt. Auf der einen Seite Datenschutz, auf der anderen Seite Gesundheit und ökonomische Aspekte spielen ja auch noch mit rein. Und ich glaube, wir müssen diese Diskussion führen, und zwar mit einem fundierten Wissen darüber, was die eine oder die andere Richtung impliziert. Also bitte nicht falsch verstehen hier. Ich plädiere jetzt nicht hier für Abschaffung von Datenschutz, aber ich plädiere dafür, eine Diskussion zu haben, wo wir uns darüber unterhalten, brauche ich einen maximalen Datenschutz oder geht auch ein sehr guter Datenschutz? Und was kann ich denn für andere Vorteile generieren, wenn ich über diesen sehr guten Datenschutz spreche? Und ich glaube, dass diese Diskussion, die haben wir viel zu wenig geführt und damit laufen wir einfach Gefahr, dass wir gewissermaßen gesellschaftlich abgehängt werden von der Technologie. Also wir haben ja, es gibt ja, wir in der Forschung, wir haben ja verschiedene Theorien, verschiedene Perspektiven. Es gibt so den soziotechnischen Ansatz, der sagt, das eine, was ich maximiere, ist die Technik. Das andere, was ich aber ebenfalls immer machen muss, ich muss gucken, dass ich den Menschen mitnehme. Und ich bin jemand, der sagt, wir müssen eigentlich jetzt eine zweite Phase der Aufklärung haben, dass wir uns über Technologien unterhalten können, dass wir wissen, was machen die eigentlich, damit wir sie bewerten können und damit wir auch dann die Spielregeln festlegen können, unter welchen Bedingungen wir sie hier nutzen können. Und zwar so, dass es unseren Zielstellungen als Gesellschaft nützlich ist.
Diese Diskussion sehe ich leider so gut wie gar nicht. Und wenn, ist so meine Erfahrung, gerade in den Themen, mit denen ich unterwegs bin, ist das in erster Linie immer eine Angstdiskussion, die man führt. Da gibt es die diversesten Verschwörungstheorien und was alles möglich ist und wieso Technik, die ich nicht sehen kann, so gefährlich ist. Und dann werden die Sätze darüber vielleicht dann über Twitter und über Smartphone rausgehauen in die Welt. Also da habe ich schon den ersten Konflikt wieder. Und ich wünsche mir einfach so sehr in dieser Gesellschaft, dass wir das Thema Zukunft, was ja unweigerlich mit dem Thema Digitalisierung verknüpft ist und Technologie verknüpft ist, dass wir hier mal eine angstfreie Diskussion führen können, eine faktenbasierte Diskussion und uns nicht so sehr von Ängsten einfach leiten lassen, weil ich glaube, Angst ist immer ein sehr schlechter Ratgeber.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also ich glaube auch, was wichtig ist in der Tat eine Diskussion zu führen, wo wir weniger emotionalisieren und vielmehr mit Argumenten hier uns und auch mit auf Basis von wissenschaftlichen Fakten letztendlich austauschen. Jetzt muss man aber dazu sagen, historisch gesehen sind Veränderungen aber immer mit Ängsten einhergegangen. Also mein Lieblingsbeispiel ist halt Erfindung des Buchdrucks. Mittlerweile ein paar Jahrhunderte her. Aber da gibt es schöne alte Fundstellen, wenn man sich die mal anschaut. Ja, wir schütteln heute den Kopf drüber, was die Leute für Ängste hatten. Aber unter anderem die Kirche zum Beispiel war extrem dagegen, diesen Buchdruck einzuführen, weil damit würde ja jeder seine Gedanken verbreiten können. Und das würde ja zu Sodom und Gomorra gewissermaßen führen. Und das wäre dann gewissermaßen das Ende der gesellschaftlichen Ordnung. Also das waren konkret die Ängste, die wir damals hatten, unsere Vorfahren. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Unsere Ur-Ur-Ur-Großeltern, als sie dann noch irgendwo draußen hier in den Höhlen gelebt haben, die werden auch vor den Innovationen Angst gehabt haben. Irgendwann wird mal jemand vorbeigekommen sein und sagen, hier, guck mal, ich kann Feuer machen. Und wahrscheinlich haben dann alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, willst du uns jetzt abfackeln? Was machst du hier? Bring das weg. Und dann kommen dann die Nächsten wieder raus und die sagen dann, aber wir haben doch hier unsere Dorfmitbewohnerinnen und Bewohner, die für das Hüten des Feuers zuständig sind. Die würden dann arbeitslos, wenn wir Feuer immer so machen würden. Also ich glaube, diese Diskussionen, die Art und Weise, die haben wir schon immer als Menschen gehabt.
Ja.
Und ja.
Es ist nur wir halt im Moment sehr extrem und sehr auffällig. Das ist, glaube ich, das, was es kommt so gebündelt an. Und die abstrusesten Theorien, die einfach da kursieren, die man halt auch jetzt immer mitkriegt durch Social Media und das alles. Aber nochmal eine andere Frage, wenn du sagst so Angst, mal schauen, ob du wieder meine Gedanken lesen kannst. Ich teste dich.
Okay.
Ich werf dir nur ein Stichwort rüber. Insekten.
Insekten und Ernährung wird es wahrscheinlich sein.
Wie siehst du das genau?
Also ich habe ja von meinem kulturellen Hintergrund andere Berührungsängste mit dem Thema oder weniger Berührungsängste.
Was ist dein kultureller Hintergrund? Den haben wir noch gar nicht betrachtet.
Und das wird aber kompliziert an der Stelle. Also einfach formuliert so, die Familienwurzeln liegen im asiatischen Raum in China. Da ist noch ein bisschen dann über Wanderungsbewegungen Afrika mit drin in Form von Madagaskar. Aha. Also das war so die Kurzfassung. Aber ja, auch wie der Name ja eher zeigt, das ist ein chinesischer Name, Linhi Canton, also Südchina. Und Südchina ist ja bekannt, nennen wir es mal, für seine spezielle Küche.
Ja.
Und ich bin da unproblematisch. Ja, im Prinzip ja. Zu den Zeiten, wo ich halt noch immer wieder in China war, dann gehe ich halt gerne mal über den Nachtmarkt in Hongkong halte da an dem Stand, wo es dann halt die frittierten Heuschrecken gibt. Da kommt ein bisschen Soße drauf und dann habe ich da meinen kleinen Snack und dann trinke ich ein kaltes Bier dazu. Mhm. Ich finde das lecker. Aber ich kann natürlich vollkommen verstehen, dass das in unserem Kulturkreis nicht jedermanns Sache ist.
Ja.
Und das sind ja Sachen, die sind halt geprägt. Wir sind ja sozialisiert worden in einem bestimmten auch Wertekreis. Und bei uns ist es eben so, Insekten gehören nicht auf unseren traditionellen Speiseplan.
Ich als Biohacker finde Insekten wahnsinnig spannend. Super cooles Protein und im Prinzip ist das auch kultiviertes Fleisch, weil das, was wir ja verzehren, das sind ja nicht irgendwelche Würmer hier, die ich bei mir im Garten finde oder so, sondern die sind ja quasi kultiviert angebaut und gezüchtet, extra für den Verzehr.
Und ja, wobei, da muss ich jetzt einhaken. Also kultiviertes Fleisch und Insekten haben jetzt nicht so viel gemeinsam. Also auch die Insekten sind im Prinzip aus der Natur heraus. Wir können über kultiviertes Insektenfleisch sprechen, dann würden wir das Insekt im Labor züchten. Ja. Also das ist der große Unterschied. Mhm. Ich glaube übrigens auch nicht, dass das Insekten interessanter Markt wie kultiviertes Fleisch sind. Also das mal außen vor gelassen. Aber was wir halt drin haben, dann stimme ich auch mit dir vollkommen überein. Natürlich haben wir hier eine hochinteressante Proteinquelle. Also auch eine Proteinquelle, die ja unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehr gut abschneidet.
Ja.
So, man kann sich vielleicht insofern ein bisschen trösten, dass der Großteil der Menschen, bei dem stehen Insekten auf den Speiseplan. Wir sehen halt auch kulturbedingt, es gibt halt immer so einzelne kulturelle Tabus, was Ernährungsthemen angeht, ob das jetzt Insekten bei uns sind oder in anderen Regionen, Kulturkreisen, ob es dann das Schwein ist, das Rind. Das ist ja sehr unterschiedlich. Insofern glaube ich, dass wir an der Stelle hier auch in einer Situation sind, wo Insekten nicht die große Alternative, glaube ich, für unseren zukünftigen Speiseplan ist. Zumindest nicht dann, wenn wir darüber reden, die direkt auf den Teller zu tun. Das Ganze könnte ein bisschen anders aussehen, wenn wir uns unterhalten über Insekten als, ja, als Futtermittel. Übrigens auch etwas, was schon diskutiert wird. Das ist ein anderes Spiel. Das erscheint mir der wesentlich größere und interessantere und vielversprechendere Markt zu sein.
Ja, interessanter Punkt. Da bin ich bei dir. Also ich kenne Insekten halt auch aus der Ernährung quasi als Biohacker. Da gibt es so spezielle Riegel oder auch Pasta mit Insekten. Und jetzt auch nicht etwas, was ich tagtäglich mache, aber ich mache es. Und ich mache das auch ganz bewusst dann diesen Konsum dieser Insekten, die ich dann verzehre. Und ja, es macht Spaß und es ist vor allem immer so ein Grenzthema, wie weit gehe ich, was esse ich und wo hört es denn eben auch bei mir so ein bisschen auf. Also ich finde es hoch faszinierend, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit dieser Alternative, die es da eben gibt. Und kann das auch nur jedem raten, wirklich da mal an seine Grenzen zu gehen und einfach mal zu schauen. Vielleicht schmeckt es ja auch dem einen oder anderen. Warum nicht? Ne? Also muss ja nicht alles schlecht sein, nur weil wir es nicht kennen in der Form.
Ja, jetzt... Da will ich aber nochmal meinen Senf als Wissenschaftler dazugeben an der Stelle. Ganz, ganz passend. Also es gibt ja durchaus Gründe, warum wir uns mit neuen Lebensmitteln schwer tun. Also wir sind ja Allesfresser als Menschen. Mhm. Wir sind dann die Omnivoren, so sagt man so schön. Mhm. Und bei den Omnivoren, da ist es schon gewissermaßen biologisch bedingt, dass wir dem Neuen ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Also wir haben eine ablehnende Haltung. Warum? Weil mit jedem, was wir neu probieren, historisch betrachtet, noch zu Zeiten des Dschungels, wir gewissermaßen Gefahr laufen, was nicht so Gutes zu erwischen und was uns dann entsprechend über den Jordan schickt. Mhm. Also das ist so ein biologischer Grund, evolutionsbiologischer Grund, warum wir uns mit neuen Sachen schwer tun. Das ist übrigens auch dann der Ansatz für meine Forschung in dem Bereich. Ich beschäftige mich ja mit der Frage, wie kriegen wir es hin, Menschen mit neuen Technologien vertraut zu machen, allgemein formuliert, also Technologieakzeptanz und auch in Bezug, wie kriegen wir es denn hin, Akzeptanz für kultiviertes Fleisch zu schaffen. Und da haben wir zum Beispiel eine Einflugschneise. Wenn wir wissen, dass einer der Bremser Ängste sind, die wir wiederum natürlich erklären können, dann ist so ein Ansatzmechanismus zu sagen, dann muss ich schauen, dass ich das Thema zusammenbringe mit Assoziationen wie Kompetenz zum Beispiel. Also indem ich dann sage, der Anbieter von kultiviertem Fleisch, der muss besonders in besonderer Art und Weise in der Lage sein, Kompetenz als Merkmal zu transportieren und die dann wiederum zum Beispiel mit dem Thema Gesundheit zusammenzubringen. Also, dass ich dann sagen kann, okay, wir haben hier ein Produkt, ich verfüge über die Kompetenzen, dieses sicher herzustellen, sodass ich dir garantieren kann, dass dir das nichts tut. Das ist safe. Wir haben ja sehr, sehr hohe Standards hier in Europa, in Deutschland. Also da kommt jetzt nichts auf den Markt als Lebensmittel, von dem man nicht weiß, dass es sicher ist. Genau. Mit diesen Dingen, wenn ich die wirklich zusammenspiele und kommuniziere, da sage ich, da haben wir dann Ansatzpunkte auch in die Praxis reinzuwirken und entsprechend hier ja Offenheit zu erzeugen, Interesse, die Sachen auszuprobieren, weil darum geht es ja letztendlich immer auch. Ich muss gewissermaßen diesen ersten Schritt mal tun und dann merke ich, hey, ist ja cool, dann mache ich weiter.
Nick, du hattest vorhin angespielt, als ich das Thema Andreas Eschbach benannt habe, hast du so gesagt, ja, es gibt diese Szene in 10, 20, 30 Jahren, Großeltern gucken zurück, wisst ihr noch damals, da hat man noch Fleisch gegessen. Was glaubst du, welche Themen, welche Technologiethemen vor allem es noch geben wird, wenn wir in 10, 20 Jahren mal zurückschauen? Was hat man heute noch gemacht und was macht man in der Zukunft überhaupt nicht mehr?
Ich glaube, da werden wir uns radikal umgucken. Also ich würde fast darauf tippen, dass wir den Großteil unseres Lebens anders gestalten werden. Man kriegt ja manchmal gar nicht so mit, wie sich Sachen verändern. Mir ist es letztens aufgefallen, da war ich mit meiner Tochter unterwegs in Berlin. Mhm. Und da war dann so, ich weiß gar nicht, wo das irgendwo in ich weiß gar nicht, in welchem Stadtteil, da war so eine Telefonzelle ausgestellt, das war so, glaube ich, halb Kunst.
Oh Gott.
Naja, meine Tochter hat dann auch gefragt, Papa, was ist das? Ja. Da sag ich, eine Telefonzelle. Ja. Warum? Dann erkläre ich ihr, was man halt gemacht hat. Wir stellen uns da rein und telefonieren und schmeißen Geld rein. Und ich glaube, sie hat mich halt angeguckt mit großen Augen und wahrscheinlich gedacht, der Papa ist total plemplem. Was erzählt der mir denn da? Wieso soll sich denn irgendjemand in so ein Ding reinstellen und da telefonieren?
Herrlich, ja.
Ja, warum? Und ich glaube, das werden wir uns in ganz, ganz fast überall fragen in Zukunft. Wieso haben wir denn sowas gemacht? Also wir sprechen jetzt hier noch miteinander. Ja, vielleicht sagen wir auch in 20, 30 Jahren, mein Gott, die Stunde, die wir ja sprechen, plaudern, die hätten wir auch mit irgendwas Sinnvollem, was anderem verbringen können, weil dieses Gespräch hätten wir auf digitaler Ebene irgendwie anders über eine Schnittstelle führen können. Keine Ahnung.
Von Gehirn zu Gehirn. Tja,
zum Beispiel.
Der vernetzte Mensch.
Ich meine, wir haben ja auch Forschung, die in dieses Bereich reingeht. Ne? Ich meine, wir sind ja hier im Gesundheitsbereich genau an der Stelle, wo wir sagen, das ist ein spannendes Thema, um ganz neue Möglichkeiten hier auch für die Menschheit zu erschließen. Und wir haben hier mit Elon Musk jemanden, der das Unternehmen Neuralink gegründet hat, was ja halt sich als Kerngeschäft definiert hat, eben diese Gehirnschnittstelle zu entwickeln.
Mhm. Neuralink, ja. Mhm.
Also von daher, also ich freue mich auf die Zukunft. Das, was ich dir, glaube ich, sagen kann, wo ich nicht Angst haben muss, dass es in 20 Jahren anders aussieht. Also ich glaube zum Beispiel, dass der ganze Verkehr wird dann anders aussehen. Also wir haben ja jetzt schon autonomes Fahren. Wir haben ja vorhin am Anfang so ein bisschen gefrötzelt über die nicht ganz so gute IT oder Breitbandinfrastruktur. Also ich bin optimistisch, dass wir das in 20, 30 Jahren hingekriegt haben werden, sodass wir halt hier überall das autonome Auto rumfahren haben.
Ist aber wirklich optimistisch.
Ja, sei mal nicht so gemein. Das sollten wir echt schaffen. Und also ich kann das von meiner Erfahrung sagen. Also ich bin ja, seit ich das erste Mal hier wirklich von Auffahrt zur Abfahrt autonom gefahren bin, auf der Autobahn, was ja heute schon geht in der Form, das ist halt echt genial. Das ist so entspannend. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchen Gründen ich denn sonst fahren sollte, wenn ich es nicht müsste.
Ja.
Also ich kann mir das nicht mehr anders vorstellen. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel. Auch das Ganze, ich meine, das ist dann wieder dein Bereich, Zugangssysteme. Ich bin halt super schlecht in der Ordnung. Ich muss regelmäßig meine Schlüssel suchen, weil ich die irgendwo hingelegt habe. Mhm. Ich glaube, das werde ich in 20, 30 Jahren nicht mehr machen müssen. Da bin ich mir recht sicher. da geht dann die klassische Handbewegung und meine Tür geht auf, mein Auto geht auf und ja.
Ja, wie heute bei unseren Haustieren ja auch schon durch die Klappe.
Richtig.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen.
Ich hoffe, dass meine Familie bei mir nicht so eine Klappe einbaut. Also die Tür würde ich gern behalten, dass ich die ganz normal aufmachen darf.
Ja, aber du siehst gerade das Stichwort, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber Haustürschlüssel. Ich glaube, dieses Konzept ist über 2000 Jahre alt, also ein echtes Erfolgsprodukt. Aber selbst da ist dann irgendwann mal die Entwicklung weiter.
Ja, spannend. Wir machen halt vielfach immer wieder den Fehler zu glauben, nur weil wir etwas seit Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden haben, dass es auch so weitergehen sollte. Also wir können ja nochmal aufs Thema Ernährung jetzt wieder nochmal kurz den Link herstellen. Die Art der Ernährung, die haben wir seit Menschenbeginn gewissermaßen gemacht, das, was wir tun. Ernährung von Tieren, Pflanzen, die wir draußen finden in der Natur. Und das, was wir jetzt machen, ist halt ein komplett neuer Schritt.
Ja.
Und ich glaube, das macht es deswegen auch nach wie vor so schwierig zu fassen, sich vorzustellen, weil das so komplett anders ist. Und genau diese radikalen Veränderungen, ich glaube, die braucht es. Und das betone ich nochmal. Ich glaube wirklich, Nachhaltigkeit kann nur mit radikalen Innovationen, disruptiven Innovationen erreicht werden. Und wir haben ja das ein Stück weit auch letztendlich so angelegt. Es gibt ja Konzept von Nachhaltigkeit, heißt ja, wir haben drei Säulenmodelle: ökonomische, ökologische und soziale Ziele. Mhm. Und die Grundvorstellung ist, wir müssen diesen Kapitalstock aus diesen drei Säulen erhalten, damit wir eine nachhaltige Entwicklung realisieren können. Und es gibt jetzt eine sogenannte starke Nachhaltigkeit und eine schwache Nachhaltigkeit. Die starke Nachhaltigkeit sagt, ich darf die einzelnen Kapitalstöcke nicht reduzieren. Das heißt, wenn ich jetzt im ökologischen Kapitalstock bin, muss ich gewissermaßen unter der natürlichen Regenerationsfähigkeit der Natur bleiben. Mhm. Ich darf nur das aus der Natur nehmen, was wieder nachwächst, einfach formuliert. Ja. Da sind wir weit von weg. Also das haben wir überschritten. Und deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren eigentlich als Menschen, wir haben das mindestens implizit gesagt, auf die schwache Nachhaltigkeit. Die schwache Nachhaltigkeit sagt, naja, ich kann schon den einen Kapitalstock gewissermaßen ein bisschen was davon aufzehren, weil ich langfristig in der Lage sein werde, durch einen anderen Kapitalstock, wo ich dann was Neues aufbaue, Substitutionseffekte zu generieren. Mhm. Weil diese Substitutionseffekte, die hängen halt immer ab von Technik. Also deswegen haben wir eigentlich gesagt, den Lebensstil, den wir heute führen, da haben wir unterschrieben gewissermaßen, dass wir auch den Weg gehen werden, über technologische Innovationen das auszugleichen, was wir in der letzten Seite hier verbraucht haben in einzelnen Kapitalstöcken.
Du hattest das am Anfang gesagt, radikal Dinge anders machen. Im Prinzip müssen wir alle mehr zu Biohackern werden, wenn ich das mal so sagen darf. Biohacking, stell dir mal vor, damals die ersten Menschen, also wieder dieses Bild, unsere Vorfahren, die da in der Hülle saßen, da waren plötzlich welche dabei. Die haben sowas ganz Verrücktes gemacht, die haben plötzlich ihre Nahrung gebraten oder gekocht oder übers Feuer gehalten. Wahnsinn. Und plötzlich, die haben was ganz radikal anderes gemacht. Das waren echte Biohacker.
Ja, wahrscheinlich gab es den Begriff damals noch nicht, aber das Phänomen wird sehr ähnlich gewesen sein. Also der auf einmal da auf die Idee kommt, das Essen warm zu machen, der wird ganz sicher skeptische Blicke geerntet haben. Genau. Und der musste ordentlich Überzeugungsarbeit leisten, um seinem Stamm da deutlich dann zu machen, hey, so schlecht ist die Idee gar nicht. Das hat echt viele Vorteile.
Was mir immer wieder auffällt, durch diese zunehmende Digitalisierung, Technologisierung, die mir persönlich auch begegnet oder jetzt auch in meinem Leben, dass je technischer es eigentlich wird oder werden muss, desto biologischer wird mein Leben. Also ich will damit sagen, das klingt jetzt noch ein bisschen kryptisch, dass mehr an Technologie ergibt mir irgendwie die Zeit, um sich mehr wieder der Biologie zuwenden zu können. Also was ich damit sagen möchte ist, Technologie finde ich super, wenn sie quasi im Hintergrund funktioniert und nicht mehr so mein Leben beherrscht, weil dann habe ich wieder Zeit für die lebendigen Dinge im Leben. Weißt du, was ich sagen will? Ich habe das wahrscheinlich noch nicht so gut, nicht so sauber formuliert, aber...
Nee, ich kann schon greifen, was du sagen willst und auch das, glaube ich, ist sehr ähnlich zu dem, wenn ich jetzt sage, ich bin ja kein Freund von Technologien, aufgrund der Technologie wegen.
Genau.
Ich hab ja ein Ziel hinten dran. Also ich habe ja für mich gesagt, Technologien, Innovationen, der Weg für eine nachhaltige Entwicklung. Mhm. Und genauso, glaube ich, ist das, was du jetzt meinst, zu sagen, ich habe hier Möglichkeiten, Dinge zu tun, die mir wichtig sind. Mhm. Und damit Dinge auch anders machen zu können und auch wieder gewissermaßen in die Natur gehen zu können, weil es mir die Technologie eben ermöglicht.
Ja. Ich sehe quasi wieder das Grün in der Landschaft, aber da steckt wahrscheinlich ganz viel Technologie dahinter, dass das wieder so möglich ist. Ich meine, bestes Beispiel, du kennst das vielleicht auch noch damals aus unseren Wohnzimmern, die dicken großen Stereoanlagen in Schwarz mit den Kabeln, dann kam irgendwann Dolby Surround auf, wir hatten überall Boxen im Wohnzimmer. Ja, heute machen wir alles irgendwie über Funk, über WLAN, die Boxen verschwinden, aber trotzdem, wir streamen alles, wir haben tolle Klangerlebnisse. Also Technologie ist aus den Augen raus, aber ich kann das Leben wieder mehr genießen. Ich kann mein Wohnzimmer wieder mehr genießen. Ich habe Platz wieder für Pflanzen. Ganz banal.
Ja, schönes Beispiel. Also ich glaube, da hängt auch ein zweiter Punkt mit hinten dran. Technologie muss halt quasi auch einfach sein. Mhm. Also ich muss meine Eltern gewissermaßen in die Lage versetzen, die Sachen nutzen zu können. Mhm. Das funktioniert halt am besten, wenn sie wie selbstverständlich im Hintergrund laufen. Ja. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich mich um Technologie kümmern muss, als Privatanwender, haben wir ein Problem.
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Aber siehst du
Technologien, gerade jetzt in der Ernährung, die das möglich machen würden, dass wir quasi später unsere alternativen Produkte, unsere alternative Ernährung so genießen können, weil da die Technologie im Hintergrund spielt, ohne dass ich mir überhaupt noch Gedanken machen muss, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, dass ich diese Lieferketten nicht mehr sehe, dass ich vielleicht keine Rinderfarm mehr sehen muss oder sowas?
Ja, also das ist ja auch das, was ich hintendran als starkes normatives Argument habe. Also wir haben ja heute in der Tat Konsummuster, die mit vielen externen negativen Effekten verbunden sind. Wir haben jetzt viel über Umwelt gesprochen im Bereich der Landwirtschaft, wo wir halt diese externen Effekte haben. Das ist in der Tat etwas, wo ich dann das kultivierte Fleisch habe, wo ich weiß, okay, ich muss jetzt kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil das Steak, was ich jetzt gerade habe, eben nicht 5000 Liter Wasser verbraucht hat.
Ja,
das kann ich natürlich dann ganz bewusster oder anders auch genießen. Genauso, wenn ich brauche mich heute nicht mehr dann Sorgen zu machen, wo kommt das Fleisch her, wie ging es dem Tier, wie ging es dem Rind die Zeit. Also das sind alles Dinge, das fällt weg, das entlastet mich.
Ich komme vom Dorf, ja, ich komme hier aus Norddeutschland vom Dorf und früher, ich weiß noch, wir hatten ganz viele Bauern bei uns im Dorf mit ganz vielen Rindern und anderen Viechern und das war quasi... Mein täglicher Schulweg war an den Bauernhöfen vorbei und an den ganzen Kühen. Wenn ich jetzt so selbst in die Natur fahre, in Anführungsstrichen, wie man das so macht, oder rausgehe, ich sehe eigentlich überhaupt nicht mehr die Rinder. Ich sehe auch keine Kühe mehr. Ich sehe nicht mehr irgendwo Schweine. Hat sich unsere Landwirtschaft wirklich so verändert, dass das alles nur noch indoor in der Massentierhaltung geschieht? Ich meine, wie ernähren wir uns denn in ganz Deutschland? Wo sind die ganzen Tiere? 60 Kilo Fleisch, glaube ich, essen wir Deutschen pro Jahr bei 80, 90 Milliarden, Milliarden, bei 80 Millionen Einwohnern. Wo sind unsere ganzen Tiere?
Da muss man halt klar sagen, die sozialromantische Vorstellung, die da mitschwebt, da ist die glückliche Kuh auf der Weide mit fünf anderen. Diese Haltung, das ist heute eher ein Nischensegment. Also der Großteil unseres Fleisches im Supermarkt kommt halt dann aus der industriellen Tierhaltung, aus der Intensivtierhaltung heraus. Das ist die Konsequenz eines Paradigmas, was existent war in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass es darum geht, Größe zu generieren, weil Größe wiederum ein Faktor ist, um Preise runterzubringen. Mhm. Und es ist alles im Prinzip ausgerichtet auf Masse und auf möglichst kostengünstigen Preis. Und das hat dann gewissermaßen dein Bild aus der Kindheit verdrängt. Das ist übrigens auch ein Argument, was ich wichtig finde, reinzubringen in die Diskussion um kultiviertes Fleisch. Weil es kommt ja immer wieder mal so der Einwand, aber das ist ja nicht künstlich, das ist ja nicht natürlich, das ist ja, da ist die Laborassoziation mit.
Was ist schon natürlich, ne?
Ja, wenn wir uns heute darüber unterhalten, wie natürlich unser heutige Ernährung ist und da mal ganz tief reingehen und den Vorhang aufmachen, wie Lebensmittel hergestellt werden, da ist so viel Natürlichkeit eben nicht mehr drin, ne?
Tja, wenn überhaupt noch. Also ich finde, das sind wirklich Themen, die bringen mich sehr zum Nachdenken. Und wie gesagt, ich hatte neulich das hat mich irgendwie so ganz, ganz merkwürdig getroffen, so innerlich, wo ich, weißt du, man denkt so zurück, damals, hier war alles voller Kühe und Rinder und ich, bei uns um die Ecke waren Schweinebauern. Alles weg. Aber wo sind diese ganzen Tiere? Warum sehe ich die eigentlich nicht mehr? Und dann bist du eben ganz schnell bei der Realität heutzutage. Und also für mich hat das gar nichts mehr mit einer Zukunft zu tun, wo ich noch wirklich Mensch sein möchte. Also es tut wirklich weh tief innen drin, glaube ich.
Na, dann ich sage immer, nicht klagen, anders machen.
Ja.
Also in dem Moment, wo wir halt über Alternativen in der Agrarindustrie reden wir ja auch dann über Transformation. Wir reden darüber, dass der Landwirt, der heute in der Intensivtierhaltung tätig ist, das in Zukunft vielleicht nicht mehr sein kann. Warum sollen wir denn nicht an der Stelle sagen, wir gehen zurück in das Bild, was du da gerade im Kopf hast, und wir lassen wieder diese alten Felder, die alten Natürlichkeiten aufleben, Jetzt aber nicht mehr, weil wir damit Produkte für den Fleischmarkt herstellen können, sondern weil wir hier Landschaft gestalten. Also wir können es auch anders formulieren. Wir reden heute von Landwirt. Wir können ja zukünftig vom Landschaftswirt reden. Und wieso ist es denn nicht eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass wir hier mit Landwirten, dass wir diese dafür bezahlen, dass sie uns hier unsere Naturräume sichern, dass wir vielleicht hier so CO2 senken oder wie auch immer mit einbauen. Das ist ja eine neue Art und Weise, auch Landwirtschaft zu denken. Also ich glaube, da finden wir ganz viele Handlungsfelder. Und wenn du das jetzt so sagst, dass dieses Bild von dir als Kind und den Kühen und den Schweinen dort vor Ort zum Anfassen, zum Streicheln, ja, das können wir doch wieder machen. Also wenn da eine Nachfrage ist, dann haben wir da eine Akzeptanz hinten zu. Und ja, ich finde es schön, wenn wir an der Stelle auch wieder neue Ideen denken können, weil das ist ja wichtig, letztendlich auch Ansatzpunkte zu haben, wo wir sagen können, für die Akteure, die vielleicht nicht den Schritt in die Zukunft gehen wollen, ihnen Alternativmöglichkeiten anzubieten. Ich glaube, da haben wir echt eine ganze Menge. Also es muss, glaube ich, niemand Angst haben, dass das hier auf einmal alles zusammenbricht. Also da setze ich auch auf unsere Kompetenz, die wir hier haben in Deutschland, in der Region. Da werden wir neue Möglichkeiten finden. Und ich glaube auch, solche Möglichkeiten finden, wo wir dann alle sagen, wenn wir dann durch sind, durch das Tal der Transformation, Win-Win-Situation.
Nick, ich glaube, mit schöneren Worten kann man diesen Podcast gar nicht beenden. Ich habe gerade wirklich Bilder im Kopf. Ich bin gerade ganz in einer anderen Welt eingetaucht und du hast mir unheimlich viel Inspiration gerade mitgegeben, wo ich wo das Wort Biohacking vielleicht noch größer wird, dass ich eben auch Landschaften hacke. Und ich glaube, auch da sind vielleicht radikale neue Ansätze, die vielleicht gar nicht so neu sind, aber die wieder zurückkommen, wirklich denkenswert. Und ich würde mir wünschen, wir gehen da mit Mut ran und möchte mich jetzt wirklich für diesen ganz faszinierenden, interessanten Dialog mit dir wirklich bedanken. Das waren ganz tolle Informationen. Ich bin im Moment voller Emotionen und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken.
Absolut. Das Dankeschön gebe ich gerne zurück. Und ich denke mal, wir bleiben dran an dem Thema.
Sehr gerne. Und, du, ich sehe uns schon nach Israel fahren.
Ja, auf meiner To-Do-Liste steht, wir zwei essen noch ein schönes, kultiviertes Steak zusammen, sobald das hier möglich ist.
Vom guten alten Plastikteller.
In diesem Sinne, alles Gute.
Ich danke dir, mach's gut.
Mach's gut. Tschüss. Ciao.
Ja, so viel zur Folge mit Professor Dr. Nick Lin He, dem Wirtschaftsethiker von der Universität Vechta, insbesondere mit Schwerpunkt heute zum Thema kultiviertem Fleisch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zum Thema kultiviertem Fleisch muss ich ja noch mal kurz was sagen. Also, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich natürlich die enormen Möglichkeiten und Vorteile, insbesondere für unsere Umwelt, die sich mit der Verbreitung des kultivierten Fleisches ergeben. Der technische Fortschritt erlaubt enorme Möglichkeiten und eröffnet uns, ja, wie gehört, enorme Chancen. Auf der anderen Seite sehe ich als Biohacker für den einzelnen Menschen eben aber auch Nachteile. Kultiviertes Fleisch ist einfach eben kein richtiges Fleisch. Es macht nicht das Gleiche mit meinem Körper wie biologisch nachhaltiges Fleisch von zum Beispiel grasgefütterten Rindern, die auf der Weide stehen. Ich würde sogar sagen, dass die Kultivierung von Muskelzellen in einem Nährmedium, das von Glyphosat getränkte Mais stammt, der auf kranker Erde angebaut wurde, sogar noch eine Stufe schlechter ist als die heutigen industriellen Fleischpraktiken. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal.